Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Gestern haben wir darüber berichtet, dass die Münchner Philharmoniker mit ihrem israelischen Dirigenten Lahav Shani ausgeladen wurden von einem geplanten Konzert in Gent. Inzwischen gibt's viele Reaktionen auf die Ausladung bis hin zum belgischen Premierminister. Das ist unser erstes Thema heute. Außerdem die Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin, der Spielzeitbeginn in Hannover und ein Dokumentarfilm über den Videokunstpionier Namjoon Paik. Die Entscheidung des Flanders Festival, ein für den 18. September geplantes Konzert der Münchner Philharmoniker abzusagen, weil sich deren künftiger Chef, der israelische Dirigent Lahav Shani, der auch Chef des Israel Philharmonic Orchestra ist, nicht ausreichend von der Politik der israelischen Regierung distanziert habe. Diese Entscheidung wird seit gestern Abend anhaltend kritisiert. Unser Musikredakteur Rainer Pöllmann hat die Wortmeldungen verfolgt. Herr Pöllmann, die Verurteilung der Absage ist nach meinem Eindruck ziemlich einheitlich. Ich habe jedenfalls niemanden mit Verständnis für diese Absage gehört oder gelesen. Heute war dann sogar noch der belgische Premierminister Bart De Wever, der die flämische Kulturministerin Caroline Genet und den Genter Stadtrat kritisierte. Was hat er denn gesagt?
Er hat sich vergleichsweise zurückhaltend ausgedrückt. Jemandem allein aufgrund seiner Herkunft ein Berufsverbot aufzuerlegen, ist sowohl rücksichtslos als auch unverantwortlich. So hat er das im Online-Dienst X gesagt, hat dann aber sich doch auch durchgerungen dazu zu sagen, dass diese Entscheidung dem Ansehen unseres Landes schweren Schaden zugefügt hat. Es gibt Stellungnahmen, die da natürlich weitaus drastischer sind.
Das Flanders-Festival selbst, das schreibt ja zur Absage, Musik solle eine Quelle der Verbindung und Versöhnung sein. Und das könne sie aber eben nicht in der derzeitigen Situation. Die Sicherheit von Musikern und Publikum könne nicht gewährleistet werden, wenn Lahav Shani auftritt. Das Festival schreibt aber auch, dass sich Lahav Shani wiederholt für Frieden und Versöhnung ausgesprochen habe. Das klingt irgendwie, als habe man Angst vor den Reaktionen des eigenen Publikums.
Ja, das klingt nicht nur so, das ist die einzige logische Schlussfolgerung aus einer ansonsten, was Logik angeht, eigentlich eher wirren Begründungskette, die ein Orchester auslädt, weil der Dirigent, der Chefdirigent eines anderen Orchesters ist, das dann da viel stärker in der Kritik steht. Und die Sicherheit der Musiker, die man selbst eingeladen hat, nicht garantieren zu können, das ist eigentlich eine Bankrotterklärung für jeden Veranstalter, unabhängig davon, aus welchem Land dieser Künstler, diese Künstlerin kommt. Die Angst vor dem eigenen Publikum mag begründet sein, aber natürlich ist es Aufgabe des Festivals, diese zu gewährleisten und nicht durch Ausladung sich eines Problems zu entledigen.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat gestern ziemlich schnell die Absage als Antisemitismus bezeichnet. Gestern Abend ist er noch einmal darauf eingegangen bei der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin.
Dass Menschen stigmatisiert werden aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer Überzeugung. Dass ihnen etwas verwehrt wird, was ihr Beruf ist, künstlerische Expression, nur weil sie Juden sind oder weil sie aus Israel kommen, das ist nicht hinnehmbar.
Wolfram Weimer gestern Abend und heute haben sich dann noch eine ganze Reihe weiterer Kritiker der Ausladung zu Wort gemeldet.
Ja, und Sie haben schon gesagt, die sind sich weitestgehend einig. Aber was vor allem auch für mich selbst, muss ich gestehen, überraschend war, ist die Menge an Wortmeldungen. Also diese enorme Wirkung, die diese Absage erzeugt hat, weit über die im engeren Sinne Musikwelt hinausgehend, eine Welle der Empörung, die von einem Konzert eines Symphonieorchesters so eigentlich gar nicht vermutet würde. Man kann es wirklich jetzt nur sehr exemplarisch nennen. Also Wolfram Weiner haben Sie ja gerade im U-Ton genannt. Igor Levit hat sich gestern in den Tagesthemen wirklich erschüttert gezeigt über diese Entscheidung. Meron Mendel hat gesagt, dass man Leute nicht in Kollektivhaftung nehmen dürfe. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die er da benennt. Olaf Zimmermann, der Generalsekretär des Deutschen Kulturrats, hat sich zu Wort gemeldet. Man muss sie eigentlich gar nicht wörtlich zitieren, weil alle sind wirklich der Meinung, dass diese Entscheidung grundfalsch ist. Die Bewertung als antisemitische Entscheidung, da gibt es vielleicht ein paar Abstufungen. Eva Menasse zum Beispiel oder auch der PEN Berlin haben sich von dieser Wortwahl eher ferngehalten oder sogar distanziert. Aber sind in der Sache selbst natürlich auch der Meinung, dass diese Ausladung auf jeden Fall verkehrt war.
Ja, Eva Menasse können wir hören, die hat im Norddeutschen Rundfunk dazu gesprochen.
gibt. Ja? Wir geraten da in eine ganz unangenehme, McCarthy-hafte Gesinnungsprüfung von einzelnen Künstlern hinein, die wir nicht wollen können. Kultur muss genauso wie Wissenschaft frei, global um die Welt fließen können. Wie gesagt, das sind symbolische Handlungen, Kulturschaffende oder Wissenschaftler auszuladen. Und es ändert nichts an der jeweiligen Politik. Ich meine, ich frage mich natürlich, hat so ein Kulturfestival wie das Flanders Festival sich vorher gefragt, inwieweit ihre Entscheidung die Welt verbessert? Wird dieses ausgeladene Orchester die ungeheuerliche Zerstörung von Gaza verhindern? Natürlich nicht. Stattdessen führt das zu noch mehr Polarisierung und Spaltung in unserer Gesellschaft. Und das ist dann wieder verdammt schief gegangen.
Eva Menasse zur Absage eines Konzerts der Münchner Philharmoniker am 18. September in Gent. Stattdessen spielen die Philharmoniker unter Lahav Shani nun am Montag in Berlin.
Eingeladen sehr kurzfristig vom Musikfest Berlin in eben dieser Besetzung, die Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani. Und das ist schon ein ganz starkes kulturpolitisches Zeichen der Solidarität, das über Social Media Posts hinausgeht. Deutschlandfunk Kultur wird das Konzert übrigens am Montagabend dann auch ab 20 Uhr übertragen. Ein solches Zeichen, das würde man sich durchaus von der Musikwelt, von der Kulturwelt insgesamt auch viel stärker noch wünschen.
Deutschlandfunk Musikredakteur Rainer Pöllmann mit Reaktionen auf die Absage eines Konzerts der Münchner Philharmoniker unter Lahav Shani in Gent. Gestern wurde in Berlin das 25. Internationale Literaturfest eröffnet. Das Festival begann einst in den Privaträumen des Kulturmanagers und Festivalgründers Ulrich Schreiber als ganz kleine Veranstaltung. Heute ist es das größte Festival seiner Art in Europa. 110 Lesungen, Panels, Performances und Workshops stehen in den nächsten zwei Wochen auf dem Programm. Geleitet wird das Festival nun zum dritten Mal von Lavinia Frey. Und die mexikanisch-amerikanische Schriftstellerin Cristina Rivera Garza ist in diesem Jahr Gastkuratorin. Gestern Abend sprach sie zum Auftakt im Haus der Berliner Festspiele. Gemeinsam atmen, hieß der Vortrag, den Cornelius Willenkemper gehört hat.
Let's just all take a deep breath.
Lassen Sie uns gemeinsam tief einatmen und uns einstimmen auf die Verbundenheit, die wir gemeinsam erleben werden.
Through together.
Das Motto von Gazas Eröffnungsrede, gemeinsam atmen, war durchaus konkret gemeint. Der mexikanisch-US-amerikanischen Autorin gelang es im vollbesetzten großen Saal im Haus der Berliner Festspiele, einen kollektiven Moment des Innehaltens zu erzeugen. Im Zeitalter der Torheit, so Gaza, führten ein apokalyptisches Patriarchat, Hasskapitalismus und Genozid in einen Winter der Verzweiflung. Die Literatur gebe angesichts dessen Anlass zur Hoffnung.
Literatur kann Realität erzeugen, eine andere Realität. In der Literatur arbeiten wir schließlich eng, um nicht zu sagen organisch, mit der bescheidensten und mächtigsten Energie zusammen, die uns zur Verfügung steht, der Sprache. Durch Sprache werden wir gemacht und ausgelöscht.
We are made and unmade by language.
Lesen affiziere Menschen nicht nur geistig, sondern verbinde in einer haptisch-körperlichen Weise beim Umblättern oder Scrollen der Buchseiten. Zugleich stimme sich der Körper auf den Satz- und Sprachrhythmus der Literatur ein.
If the embodied imagination that animates reading were merely a mental matter.
Wenn die durch das Lesen angeregte, verkörperte Vorstellungskraft eine rein geistige Angelegenheit wäre, eine durch flüchtige Aufregung verursachte abstrakte Affäre, dann würde niemand groß darüber nachdenken, sie schon gar nicht fürchten. Keine Staatsmacht würde sich die Mühe machen, sie zu zensieren. Kein gerissener Konzern wäre daran interessiert, sie auszubeuten und jeden möglichen Profit zu schröpfen.
Gaza sprach der Literatur gar die Fähigkeit zu, Verstorbene ins Leben zurückzuholen. Konkret verwies sie auf ihre Schwester, die vor mehr als drei Jahrzehnten einem Femizid zum Opfer fiel. Die Soziologin, Essayistin und Lyrikerin Gaza, die in ihrer mexikanischen Heimat zu den prominentesten Intellektuellen gehört, wird beim Berliner Festival ihren ersten ins Deutsche übersetzten Roman vorstellen. In ihm setzt sie sich mithilfe persönlicher Aufzeichnungen ihrer verstorbenen Schwester mit deren Verschwinden auseinander.
In those moments I asked myself,
als ich die Notizen meiner Schwester las, fragte ich mich, ob Lesen, vor allem diese Art von Lesen, vielleicht der Weg ist, den wir in unserer Kultur gefunden haben, um Luft in die Lungen derer zu insufflieren, die nicht mehr bei uns sind. Ich fragte mich, Kann Lesen uns die Toten zurückbringen? Meine Antwort war, ja. Ich sagte mir damals, was ich Ihnen heute sage. Lesen ist gemeinsam atmen.
To read is to breathe.
Lesen ist gemeinsam atmen. Ein Satz, den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer derart beeindruckte, dass er kurzerhand sein vorbereitetes Redemanuskript beiseite legte und zum politischen Tagesgeschehen Stellung nahm. Das Gemeinsame komme uns immer mehr abhanden, so Weimer mit Blick auf den gestern gestrichenen Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani im belgischen Gent. Weimer betonte,
dass eine Form von Antisemitismus sich Bahn bricht, die wehtut, und es betrifft nicht nur dieses Orchester. Leider haben wir im Moment viele Jüdinnen und Juden, die nicht mehr auftreten. Sie werden nicht mehr gebucht, sie werden ausgeladen. Das geht von DJs in Ibiza bis zu Geigern in Paris. Und das ist eine schreckliche Entwicklung.
Zugleich griff der Staatsminister chinesische und US-amerikanische Tech-Konzerne mit deutlichen Worten an. Unter Missachtung der Urheberrechte nutzten sie wissenschaftliche und literarische Wissensbestände der westlichen Welt auf einem, so Weimer, Raubzug für ihre Zwecke aus. Kürzlich habe er mit einer Reihe von Führungskräften der IT-Unternehmen gesprochen und sie gewarnt,
dass wir zur Regulatorik kommen müssen, zu Urheberrechtsschutz kommen müssen, aber vielleicht auch zu einem Bewusstsein, dass Maschinen nicht atmen.
Maschinen atmen nicht. Das war die pointierte Erkenntnis am Ende einer Festivaleröffnung, die geradezu traumwandlerisch das literarisch Inspirierte mit dem politisch Konkreten verband und so vielversprechend auf die kommenden zwei Festivalwochen einstimmte.
Die Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. In Hannover wurde gestern die Spielzeit des Staatsschauspiels eröffnet. Es ist die erste des neuen Intendanten Vasco Bönisch. Und die Eröffnungspremiere hieß Pride, ein Wort, das auch über Aktionen und Demonstrationen steht, mit denen all jene auf sich aufmerksam machen, deren Art zu lieben nicht übereinstimmt mit der heteronormativen Vorstellung. Inszeniert hat Falk Richter, der sich regelmäßig mit queeren Themen beschäftigt, bei seiner Arbeit, und was auf der Bühne passiert, basiert durchaus auf eigenen Erfahrungen des Ensembles. Michael Lages war gestern in Hannover dabei.
Die einzige auch theatralisch wirklich berührende Szene markiert das Finale der queeren Show. Sehr alt sind all die unkonventionell Liebenden geworden. Einer, der vielleicht etwas über 20 ist, küsst im Video einen grauen Greis. Und dazu bewegen sich die Protagonistinnen und Protagonisten, Propagandistinnen und Propagandisten der zuvor immer wieder beschworenen allumfassenden Liebe im Einheitsgrau von Pflegeheimkleidung durch die stetig kreisende Glas- und Spiegelwelt, die Bühnenbildner Wolfgang Minardi gebaut hat. Der Junge trägt eine Königskrone, der Alte keine mehr. Das Bild ist stark. Dann folgen warme, hoffnungsvolle Worte.
Ich wünschte mir, unsere Rechte wären in Stein gemeißelt und sie könnten uns niemals wieder genommen werden.
There's so much work for us to do before we can feel safe and celebrate pride. So, let's get to work.
Und dann ist der Abend aus, aber ohne lärmende Dancefloor-Mucke lässt die jubelnde Gemeinde das Ensemble noch nicht in die Garderoben verschwinden. Die Begeisterung ist sicher herzlich und echt für ein Stück Theater, das persönliche Geschichten und politische Pamphlete effektsicher vermengt, den Spielort Theater und dessen Künste dafür aber überhaupt nicht braucht. Vor 4 Jahren hatte Falk Richter die Pride-Show fürs Theater in Kopenhagen entworfen. Das queere Ermutigungsspektakel beginnt jetzt mit neuen, lokal verwurzelten Geschichten vom Coming-out, von den Momenten also der Entdeckung der eigenen, ganz persönlichen Andersartigkeit, zum Beispiel in einem Dorf bei Celle.
Frauen, die küssen, wen sie wollen. Frauen, die lieben, wen sie wollen. Und ich will das auch! Also klettere ich in einer stürmischen Nacht im September heimlich aus dem Fenster und nehme heimlich den letzten Zug in die Großstadt. Oh, Hannover!
Wie wird es gewesen sein, zum Beispiel für Regisseur und Autor Richter selber, Jahrgang 1969 und aufgewachsen in Buchholz in der Nordheide mit S-Bahn-Anschluss zur Metropole Hamburg? Schauspielerin Shirin Eysa, vom Theater in Bremen nach Hannover gewechselt, hat gerade erzählt, wie es in ihrem Heimatheidedorf gewesen ist. Die Geschichten von den Ensemblemitgliedern Eysa, Leib Elias und Michael Lippold, dem Alten im Finale, berühren natürlich, wie die der Schwedin Sofia Södergaard und die des US-Amerikaners Nick Weaver, der das erste deutsche Theaterengagement ausgerechnet in Bautzen antrat. Beck Heiberg, Choreograf aus Kopenhagen, und Jonathan Eduardo Brito aus Rotterdam vervollständigen das diverse Panorama. Aber aus den Bausteinen dieser Geschichten wächst keine irgendwie dramatische Geschichte für ein Stück Theater, wie dramatisch jede der Selbsterfahrungen auch gewesen sein mag und bis heute vielleicht geblieben ist. So reich an Details der erste Teil der Show auch sein mag, so arm an Theater bleibt er. Nach der Pause immerhin ändert sich die Haltung. Jetzt spricht die Pride-Gemeinde über die schmerzhaften Komplikationen, die Beziehungsstrukturen befallen und zerstören können bei queeren Paaren jeder Zusammensetzung, wie beim Heteropaar nebenan. Jetzt kommen Text und Inszenierung auch den Abgründen nahe, die die Freiheit zum bewussten, selbstgewählten Anderssein mit sich bringt. Nicht notwendigerweise, aber eben auch. In den Konflikten erst wächst so etwas wie dramatische Energie. Jetzt endlich beginnt das Ensemble auch viel deutlicher zu spielen, wie um gegen Ende das große Motto zu beglaubigen, das hier Pina Bausch zugeschrieben wird: Spielt, spielt, sonst sind wir verloren. Eine Menge großer, schöner Worte und Sätze über Lieben und Leben sind hier besonders im Finale versammelt, aber ein starkes Stück ist Pride eben nicht. Stattdessen eine bunte, super gut gemeinte Show wie fürs Fernsehen. Aktivismus im Theater eben und nur ganz wenig darüber hinaus.
Pride von Falk Richter zur Saisoneröffnung am Staatsschauspiel Hannover. Der koreanische Künstler Nam June Paik, der hat in den 50er und 60er Jahren das damals neue Medium Fernsehen als Material für die Kunst entdeckt. Mit Magneten und elektronischen Schaltungen manipulierte er das, was auf den Monitoren zu sehen war. Und er reflektierte zugleich, was das eigentlich für ein Medium ist, dieses Fernsehen, und was man damit anstellen kann, außer reinzuglotzen. Überhaupt hatte Nam June Paik einen erfrischenden Blick auf künstlerische Gewohnheiten und einen anarchischen Spieltrieb. In Düsseldorf, Köln und Wuppertal arbeitete er mit Künstlern wie John Cage und Karl-Heinz Stockhausen zusammen. Ein Porträt Nam June Paiks kommt jetzt ins Kino. Moon is the Oldest TV heißt der Dokumentarfilm von Amanda Kim, den Simone Reber gesehen hat.
Ein schmaler Mann zieht seine Geige an der Schnur durch die Stadt. Passanten eilen vorbei, das Instrument wackelt wie ein Hund hinter seinem Herrchen her. Nam June Paiks berühmte Aktion A Violin on a String aus dem Jahr 1963 zieht sich wie ein roter Faden durch das kaleidoskopische Filmporträt Moon is the Oldest TV von Amanda Kim. Die Chaplineske Aktion versinnbildlicht berührend Nam June Paiks langen Weg zu einer völlig neuen Form der Kunst. Einer Kunst, die aus der Musik entstand. Paik selbst beginnt seine Zeitrechnung mit dem Jahr 1957, als er die experimentelle Musik von John Cage entdeckte. Über eine gemeinsame Performance in Köln sagte Cage allerdings später: Es ist amüsanter, sich daran zu erinnern, als daran teilgenommen zu haben.
It was really amazing, but I must say that it's more entertaining to recall than it was to be present at.
Nam June Paik hatte seinem Idol in einem koboldhaften Auftritt die Krawatte abgeschnitten. Er sei gegen jede Heuchelei, begründete er die Aktion.
I was against it. All the hypocrisy, you know?
Was ihn störte, war, dass Cage zwar unkonventionelle Musik komponierte, aber bei der Veranstaltung einen Smoking trug. Akribisch setzt Amanda Kim ihr Porträt aus winzigen historischen Filmausschnitten und Zitaten zusammen und lehnt sich im Tempo an die sirrende, flirrende Ästhetik von Nam June Paiks Kunst an. Spannend und neu sind die Rückblicke auf die Jugend des Künstlers, der 1932 im japanisch besetzten Korea geboren wurde. In der Schule mussten die Kinder täglich Rechenschaft ablegen, ob sie Koreanisch gesprochen haben. Mit 24 Jahren kommt Pike nach Deutschland, um Musik zu studieren. In seiner Rebellion gegen Konventionen findet er bei den Künstlern der Fluxusbewegung Gefährten im Geiste. Bei seiner ersten Ausstellung stellt er 12 Fernsehgeräte in die Wuppertaler Galerie Parnasse. Die amerikanische Cellistin Charlotte Moorman wird für Nam June Paik zur kongenialen Partnerin in seinen Performances. In der intensivsten Szene streicht Moorman mit ihrem Cellobogen über den nackten Rücken des Künstlers, der in ihrem Schoß kauert. Für Techniker war die künstlerische Manipulation der Röhrengeräte allerdings ein Albtraum. Vorsicht, warnte der Künstler die Kollegen, manchmal explodiert es.
He had these rubber boots on and he had his head and hands inside one of the TV sets. He looked up to me and said, "Stand back, sometimes they explode."
Der Film von Amanda Kim zeichnet den mühseligen Weg zur Anerkennung. Er endet mit dem Erfolg einer großen Ausstellung im New Yorker Guggenheim. Da sitzt der 68-jährige Nam June Paik nach einem Schlaganfall im Rollstuhl. Die Filmemacherin geht streng chronologisch vor. Sie hat ihr Künstlerporträt so rasant geschnitten wie ein Musikvideo. Manchmal rauscht da etwas durch. Doch wenn man die kleinteilige und aufwendig gemachte Hommage gesehen hat, wird man sie im Museum anders wahrnehmen. Die Skulpturen aus Fernsehgeräten mit ihren altmodisch gewölbten Mattscheiben. Heute sind sie oftmals erloschen und verstummt, denn die alte Röhrentechnik lässt sich nur schwer restaurieren. Aber Nam June Paik war es, der die Kunst in Bewegung setzte.
Moon is the Oldest TV, ein Film über den Videokunstpionier Nam June Paik. Abseits von der Ausladung des Dirigenten Lahav Shani in Gent gibt's weiteren Ärger in der Kulturwelt wegen des Vorgehens der israelischen Regierung. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Irland hat nämlich angekündigt, den Eurovision Song Contest 2026 zu boykottieren, wenn Israel ebenfalls dabei wäre. Das sei unverantwortlich, Zitat, angesichts des anhaltenden und entsetzlichen Verlusts von Menschenleben, Zitat Ende, heißt es seitens des irischen Rundfunksenders RTE. Heute Nachmittag kündigte auch der niederländische Sender AVO Tros ebenfalls seinen Boykott an, wenn Israel teilnehme. Bereits im Mai hatte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez den Ausschluss Israels gefordert. Der 70. Eurovision Song Contest soll vom 12. bis 16. Mai 2026 in Wien stattfinden. Von Israel gab es zu den Boykottankündigungen bislang keine Reaktion. Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch, zurzeit Präsidentin der Kulturministerkonferenz der Bundesländer, macht sich für die Berücksichtigung der Kultur stark, wenn es um das geplante Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes geht. Denn bislang ist die Kultur dort kein Posten. Dabei, so Klepsch, sei sie zentral für die Demokratie, wie sie dem Deutschlandfunk sagte.
Ohne Kultur gibt es keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ohne Kultur gibt es auch keine gleichwertigen Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Kultur ist für mich eben nicht nur eine Privatsache oder Freizeitbeschäftigung. Kultur ist für mich ganz klar ein notwendiger Bestandteil, dass unser Zusammenleben funktioniert. Kultur baut Barrieren ab zwischen den Menschen, baut Brücken zwischen den Menschen und letztlich auch Brücken zwischen Menschen und zwischen Ländern.
Und ganz abgesehen davon leistet die Kultur nach dem Fahrzeugbau den zweithöchsten Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland, wie Statista für das Jahr 2021 berechnet hat.
Investitionen in Kultur sind natürlich genauso Zukunftsinvestitionen. Und ich finde, sie zahlen sich doppelt aus. Sie zahlen sich aus für die Gesellschaft und natürlich für die Wirtschaft. Investitionen in die Kulturbauten von nationaler Bedeutung stärken natürlich auch den Tourismus unseres Landes. Und auch Tourismus ist ganz klar Wirtschaftsfaktor.
So die Präsidentin der Kulturministerkonferenz der Bundesländer, Barbara Klepsch, im Deutschlandfunk. Aus allen Kriegen ist es bekannt, auch die Kultur ist das Ziel von Angriffen. Über archäologische Stätten im Gazastreifen wurde bislang allerdings wenig gesprochen, weil Berichterstatter keinen Zugang haben. Aber heute wurde bekannt, dass dort wertvolle archäologische Schätze gerettet werden konnten. Unter anderem aus dem Kloster des heiligen Hilarion bei Gaza aus dem 4. Jahrhundert, das auf der Liste der UNESCO-Welterbestätten steht. Innerhalb von 36 Stunden seien 180 Kubikmeter Fundstücke Stücke unter strengster Geheimhaltung nach Jerusalem transportiert worden. Was nun mit den Objekten passieren soll, dazu wurde nichts bekannt.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt, vielen Dank. Die Verhaftung des mutmaßlichen Attentäters im Fall Charlie Kirk in den USA, Reaktionen auf den Drohnenzwischenfall in Polen und die Beratung über das Sondervermögen im Bundestag. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.